Mach es, der Karriere- und Lifestyle-Podcast von Die Macher mit Menschen, die bewegen. Heute als dein Host Melanie Kasshofer.
Heute dürft ihr mit uns in eine andere Welt eintauchen. In eine Welt der Magie, die aus stimmlicher Schönheit, technischer Meisterschaft und umfassender Musikalität besteht und die nur wenige Menschen wirklich beherrschen. Aber jene, die es tun, entführen andere regelmäßig in diese Welt. Ich befinde mich gerade im Hotel Grand Ferdinand in Wien und mir gegenüber sitzt ein eben solcher Mensch. Elina Garancia, eine der weltweit bedeutendsten Mezzosopranistinnen. Geboren in Riga, in eine musikalische Familie hineingewachsen, begann sie ihre Ausbildung an der Lettischen Musikakademie schon in jungen Jahren. Bereits während ihres Studiums beeindruckte sie das Publikum. Schnell folgten Engagements in Deutschland, an den wichtigsten Opernhäusern Europas und mittlerweile steht sie regelmäßig auf den größten Bühnen der Welt. Wie gelingt es ihr, sich als Künstlerin immer wieder neu zu erfinden? Und was können wir von so einer erfolgreichen Sängerin lernen? Ich freue mich sehr auf unser Gespräch, Frau Garancia. Vielen Dank für die Einladung und willkommen in unserem Podcast.
Vielen Dank, ich freue mich auch sehr.
Wir starten unseren Podcast mit einem kurzen Bodyscan der Anatomie einer Macherin.
Die Anatomie einer Macherin.
Diese Gedanken bewegen mich gerade.
Mich bewegt gerade, dass wir verlernt haben, nicht sich selbst in die Position zu stellen, sondern über den Nächsten zuerst nachzudenken.
Dafür schlägt mein Herz gerade.
Für all die armen Leute in den Fluten, die ja nicht nur in Spanien, sondern auch wirklich zurzeit weltweit stattfinden.
So bereite ich meine Stimme auf einen Auftritt vor.
Ich rede nicht. Stille ist die beste Medizin.
Okay. Mein musikalisches Gehör schule ich in dem?
Dass ich der Natur zuhöre und wirklich Zeit für die Stille nehme.
In diesen Situationen höre ich auf meinen Bauch.
Wenn mein Kopf sagt ja, mein Herz ist unsicher und mein Bauch kann nicht entscheiden, dann irgendwie müssen diese drei Elinas zusammenkommen und irgendwie der Bauch dann macht den letzten Tropfen.
Diesem Menschen würde ich gerne mal die Hand schütteln.
Ach, es gibt so viele. Es gibt so viele, die Liste würde zu lang. Ich finde, die Leute, die von nichts auf maximal im Leben aufgestiegen sind, finde ich am faszinierendsten.
Und der letzte Gedanke, dorthin möchte ich 2025 gehen.
Im Ort der inneren Frieden, würde ich mal sagen. Also in einem Platz oder Haus oder Stelle oder Gesellschaft oder irgendwo, wo ich sage, mein Herz hat Ruhe.
Vielen Dank. Ich habe schon erwähnt, Sie haben Ihre Ausbildung begonnen, da waren Sie gerade mal Anfang 20. Haben Sie denn immer schon gewusst, dass Sie Sängerin werden wollen?
Ich erlaube mich, kurz zu korrigieren. Ich war 17, wo ich entschieden habe, dass ich Sängerin sein will. In Lettland sind das so Vorbereitungsjahre, bevor man tatsächlich in die Akademie eintretet. Und in der Tat war ich ganz schnell dort aufgenommen und bin aber mit 21 eingeladen worden, nach Meiningen zu fahren, weil ich habe im Wettbewerb mitgewirkt und damalige Intendantin hat mich gehört. Und mit 22 habe ich angefangen, in Meiningen in den Theater als Sängerin, Solistin zu arbeiten.
Und war das so ein Kindheitstraum von Ihnen schon?
Ich wusste, dass ich immer auf die Bühne wollte und ich wollte Schauspielerin werden. Ich bin bei den Prüfungen in der Akademie damals durchgefallen. Dann wollte ich Musical singen. Also irgendwie die Bühne hat mich immer gerufen. Und dann musste ich für was anderes entscheiden, nämlich Opernsängerin. Und sehr vieles ist danach eigentlich wirklich auch als große Überraschung für mich selbst gekommen.
Zu welchem Zeitpunkt in Ihrer Karriere war Ihnen dann klar, dass Sie so erfolgreich sein werden? Gab es da ein gewisses Schlüsselerlebnis vielleicht?
Ich glaube, ich kann das gar nicht beschreiben, weil für mich war ein Schritt bei Schritt Aufstieg. Natürlich gibt es einige Sachen, wo man sagt, das könnte ein sehr großer Stein in dem Bau gewesen, ob das jetzt in 2003 Salzburger Festspiele gewesen, ob vielleicht die Carmen in 2010 oder die Premiere in 2005 in Wiener Staatsoper oder vielleicht zum ersten Mal Rossini in Paris oder vielleicht auch das erste Konzert bei und mit Wiener Philharmoniker. Es sind sehr viele Puzzleteile, die dann irgendwann mal in dem richtigen Platz sich getroffen haben.
Was würden Sie denn sagen, vor welchen Herausforderungen standen Sie vor allem am Beginn Ihrer Karriere? Wie erging es Ihnen da als junge Frau in einem doch sehr harten Business?
Also erstmals in Deutschland hatte ich kein Deutsch. Das musste erlernt werden. In Lettland habe ich in der Schule Englisch gelernt. In Thüringen war es nicht so ganz die Möglichkeit, das auf Englisch zu kommunizieren. Und ich bin auch der Meinung, dass wenn man in einem Land sich integrieren will, muss man die Sprache lernen, wenigstens auf der Kommunikationsebene. Und es war einfach das deutsche Theaterbetrieb, was vollkommen neu ist. Ich meine, wenn man ein Student, der immer gut geschützt wird durch den Lehrer und durch die Umgebung. Auf einmal musst du Aufenthaltserlaubnispapiere unterschreiben oder Arbeitserlaubnisse. Du bist konfrontiert und kannst zu der Familie nur zweimal pro Spielzeit hinfliegen. Also bist du Großteil der Zeit bist du alleine, ohne Freunde, ohne gar nichts, in einem Land, den du eigentlich gar nicht kennst. Aber die Begeisterung für die Bühne und für das Singen war viel zu groß. Und obwohl ich Mama angerufen habe und oft geweint habe, hat sie immer gesagt, halte durch, es wird besser. Und es wurde tatsächlich besser. Man hat Freunde gewonnen, man hat andere Rollen angenommen, man hat die ersten Erfolge. Und dann irgendwann ist der Schneeball, hat's angefangen zu rollen. Einsamkeit ist eine von den begleitenden Partnern in dieser Branche, weil man ist dann doch sehr viel alleine unterwegs, von Familie, von Freunden in einem fremden Land, und das kann für manche wirklich sehr schwer sein. Ich bin gerne alleine, oder ich habe gelernt schon von Kindheit, nicht immer Gesellschaft um mich haben zu müssen.
Wie geht man denn am Anfang der Karriere damit um, dass auch manchmal Absagen kommen? Wie schafft man, dass man trotzdem an das große Ganze glaubt?
Eben, das ist der Schlüsselwort, das ganze Große. Man muss den Big Picture vor Augen haben und die kleinen Niederlagen nicht als Katastrophe für sich auch erleben und nicht in den Enttäuschungen schwimmen. Also nicht sich selbst beweinen und selbst beschützen, überbeschützen, würde ich mal sogar sagen, dass man sagt, okay, eine Niederlage, man steht auf und geht weiter.
Was denken Sie, was braucht es, um als erfolgreiche Sängerin durchzustarten? Wie viel Anteil hat das Talent und wie viel Anteil hat die Übung, das Training?
Das ist ja wie beim Huhn und beim Ei, wer war zuerst? Also man kann nicht sagen, dass man 90% Arbeit und 10% Talent hat oder andersrum. Also es gibt wahnsinnig viele Komponenten, die für jede Persönlichkeit auch in andere Balance sein müssen. Es gibt natürlich sehr viele Zufälle, die in einem Erfolg auch große Rolle spielen. Es ist die Kapazität oder die Arbeitsfähigkeit, der Ausdauer, Konzentration, Disziplin. Es ist natürlich auch das Talent, die Weisheit, in den richtigen Moment nach Hilfe zu fragen oder zu suchen. Logistik oder auch Großplanung, dass man nicht nur für 10 Jahre, sondern auch wirklich für 20 Jahre vielleicht Gedanken macht und immer wieder suchen, wo man den nächsten Trampolin finden kann für sich selbst. Mhm. Ja, natürlich auch bewusst zu schauen, was machen deine Kollegen und oder in deinem Stimmfach, wo ist jetzt die Entwicklung, und immer wieder sich selber im Spiegel anschauen und sagen, so nach einem Jahr bin ich jetzt das und das, mir fehlt das und das, und arbeiten an dem, was noch fehlt.
Glauben Sie denn, dass grundsätzlich jeder Mensch singen lernen kann?
Nein. Nein, das ist nicht möglich. Ich glaube, dass es gibt für große Künstler wahrscheinlich gibt es gewisse etwas, das ist nicht nur das stimmliche Können, sondern das ist wirklich das extra Küsschen von dem Gott oder von der Natur, wo man es merkt, dass diese Person hat eine energetische Ausstrahlung, ja, der gehört angeschaut zu werden. Und es ist egal, ob man jetzt ein Sänger oder vielleicht Politiker oder anderer Künstler ist, also dass ein gewisses Töpfchen den einem geschenkt wird. Ja, nicht umsonst hat man immer wieder in meiner Branche zum Beispiel 50 Leute Chor und nur diese eine oder diese eine steckt aus. Ja, und ich glaube, dass dieses Extra macht dann eine Karriere wahrscheinlich auch viel aus. Aber ich finde am schönsten eigentlich, wenn ich zuhöre bei Geburtstagen oder beim Festen, dass gerade die Leute, die nicht so ganz singen können, singen mit so einem vollen Herz, auch manchmal voll daneben, aber die Begeisterung und die Liebe zum Singen ist viel stärker und viel naiver und viel schöner zu beobachten, als wenn man jetzt einen Professionellen bei Geburtstagsfeier hört, wie der überstrahlt alle. Und ich glaube, das ist auch gut so.
Wenn Sie einen Vergleich ziehen müssten zwischen einer Künstlerin und einem Menschen, der vielleicht wirtschaftlich erfolgreich sein möchte und mit einem Unternehmen durchstarten möchte, wie würde der aussehen? Also was können Unternehmerinnen, Unternehmer von Künstlern lernen?
Ich glaube, Strukturierung ist sehr wichtig. Disziplin und erkennen, welche Investition, wann realistisch kann was zurückgeben. Für mich, erfolgreich viele Jahre singen zu können, muss ich vorauf meinen Lehrern und meinen Coaches was zahlen, so dass ich versichert werde, dass meine Technik auch gut genug sein wird. Und ich glaube, manchmal muss man wissen, dass nicht jeder Verkauf auch Plus bringen wird. Manchmal ist tatsächlich null, manchmal vielleicht sogar ein leichtes Minus. Aber das Große und Ganze, man muss schon sehen, dass man aufsteigt, ja, dass man jetzt nicht eine himmelhochjauchzende Tode betrübt den Alltag gelebt, sondern auch mit kleinen Niederlagen man doch eine Richtung oder einen Aufstieg immer wieder sieht. Und ich glaube, dass man soll auf Geduld sich vorbereiten, weil langjährige Erfolge kommen nicht über Nacht.
Wie ist es Ihnen denn in Ihrer Karriere gelungen, sich immer wieder neu zu erfinden, neue Wege einzuschlagen?
Weil erstmals, ich glaube, ich sehr gut erkannt habe, was sind meine Stärken in dem Moment, wo ich diese oder andere Partie gesungen habe. Ich habe einigen Menschen vertraut und Hilfe von denen geholt, wo ich merkte, jetzt also ist mir nicht mehr so bequem oder jetzt höre ich, dass die Stimme nicht mehr so antwortet, wie ich mir es wünsche. Ich habe immer geschaut, was könnte noch werden, wenn ich mit dieser Partie oder dieser Partie fertig bin. Wie ich vorher erwähnt habe, ich habe geschaut, was meine Stimmkolleginnen machen und was fehlt jetzt oder was interessiert mich auch selbst. Und oft ausgewertet, ob ich das jetzt unbedingt für mich, für mein künstlerisches Können, für meine Reputation, für meinen Geldbeutel, für meine Seele oder einfach nur für Aufstieg der Karriere mache. Und es ist tatsächlich, dass ich finde, nicht jeder Auftritt ist nur für die heilige Kunst. Es sind tatsächlich Sachen, wie man es für eigenen Ehrgeiz tut, ja, für den Ruhm, fürs Geld oder für Wichtigkeit oder eben halt für heilige Kunst. Also es gibt Sachen und man muss aber einen Balance für sich finden, weil nur eine Richtung zu folgen, ich glaube, auf lange Dauer ist nicht günstig.
Sie sind selbst auch auf Social Media aktiv. Glauben Sie, ist das heutzutage notwendig, um sich auch als Künstlerin zu positionieren, dass man da sehr aktiv ist?
Also Gott sei Dank, ich habe meine Sekretärin, die bekommt von mir Fotos, wenn ich dran denke, irgendwas zu machen. Und manchmal tue ich 2 Monate Postings in einem Tag, wo ich einfach mich wirklich umziehe und sage, okay, jetzt für 3 Stunden werde ich Geschichten machen oder Klavierauszüge abfotografieren oder sowas. Und dann tut sie noch was Kleines dazu. Weil ich selber finde das tägliche Updaten lästig und ich vergesse und mich nervt auch teilweise, weil ich finde, wir verschenken so viel Zeit auf diese gefilterte Präsentation. Und sehr viele Menschen versuchen einiges auch in diesen Social Media von eigenem Leben zu kompensieren. Und ich will jetzt leben mit meinen Kindern und mit meinem Mann und mit meinen Freunden und nicht das ganze Leben durch eine kleine Handykamera zu sehen. Ich brauche den ganzen Spektrum um mich herum.
Das ist ein gutes Stichwort mit Ihrer Familie. Ich wollte nämlich auch fragen, wie gelingt Ihnen und Ihrem Mann denn die Vereinbarkeit von Beruf und Familie, weil Sie sind ja beide in der Kunst aktiv, Ihr Mann ist Dirigent und Sie haben zwei Töchter und keinen 9-to-5-Job. Also wie gelingt das?
Ja, also manchmal bin ich bessere Sängerin und manchmal bin ich bessere Mutter, weil ich meine, man muss, ich glaube, ziemlich klar für sich selbst sein, dass beide perfekt machen kann man nicht gleichzeitig. Also manchmal vernachlässige ich meine Kinder und manchmal vernachlässige ich meinen Job. So ist es halt. Man versucht aber in einer Spielzeit oder in einem Jahr die Mittelbalance finden. Und ich weiß, dass zum Beispiel vor kurzem waren wir in China als Familie zusammen und vielleicht war ich nicht in beste Vokalform, konnte aber auf meine Technik und meine Erfahrung verlassen, aber hatte natürlich mit meinen Kindern und meinem Mann schöne Zeit auch privat zwischen den Konzerten und Reisen erlebt, was wahnsinnig wichtig war. Jetzt aber bin ich alleine hier unterwegs und für Berufliches sehr aktiv, dafür aber vermisse ich meine Kinder. Mhm. Und von klein an habe ich dem immer gesagt, Mami kommt und Mami geht. Und ist halt, sie müssen auch für sich ja die richtige Beschäftigung finden, auch die ja Fähigkeit zu erarbeiten, manchmal entstandene Lehre in sich mit etwas aufzufüllen, ja, weil ich kann nicht immer da sein. Und ich will auch, dass meine Kinder sehen, dass eine erfolgreiche Mama kann glücklich sein und eine erfolgreiche Mama muss auch gewisse Opfer manchmal geben. Und ich denke sehr oft an meinen Freund, der ist ein älterer Herr, ein Psychotherapeut, und der hat gesagt, richtig kann man sowieso nie machen. Weil bei dem kamen mal Jugendlichen, die haben gesagt, mein Leben ist so schlecht geworden, weil meine Mutter war immer zu Hause, hat mich immer kontrolliert und immer mir alles vorgegeben. Und dann zwei Stunden später kommt einer und sagt, mein Leben ist kaputt, weil meine Mutter war nie da. Und ich war immer die ganze Zeit allein. Also richtige Antwort gibt nicht. Ich versuche mein Bestes, aber so wie ich meinen Kindern sage, ich habe kein Enzyklopädie des perfekten Elternteils. Ja? Ich versuche und improvisiere jeden Tag aufs Neue. Ich hoffe, dass wir im Jahr auf einen guten Mittelweg uns alle finden können.
Zurück zu Ihrer Karriere. Gibt es denn eine Rolle, die Sie gerne noch spielen wollen, die Sie noch nie gespielt haben?
Es sind einige, die aber werden dann wahrscheinlich als letzte Etappe sein. Mamas und Ames und Omas und ich weiß nicht was, alte Gräfinnen und so weiter. Das wird wahrscheinlich in ein paar Jahren auf mich zukommen. Ich bin jetzt manchmal beschäftigt so mit den Gedanken, wie lange will ich noch singen oder wie lange kann ich noch singen und was reizt mich an den Partien. Es gibt zum Beispiel von Wagners Lohengrin die Ottrude, die mich reizen würde, oder die Lady Macbeth von Verdi, die große shakespearische Geschichte. Rein psychologisch und emotional würde es wahnsinnig spannend zu sein. Die letzten 2-3 Jahre waren sehr intensiv mit neuen Partien, die ich lernen müsste. Und jetzt genieße ich, dass ich einfach das Gelernte in verschiedenen Orten singen kann, ohne den zwanghaften Druck, jetzt schnell wieder was lernen. Und nächstes Spielzeit habe ich sehr viele Konzerte, auch Liederabende. Das ist auch ein Repertoire, was mich sehr reizt und mich sehr verbunden auch finde. Und im Sommer mache ich Urlaub.
Haben Sie recht, ja. Was war denn so Ihr künstlerisches Highlight jetzt im vergangenen Jahr 2024?
Also für mich wahrscheinlich der große Herausforderung war die Judith im Blaubarts Castle von Béla Bartók, weil nämlich ich habe das auf Ungarisch gesungen und lernen müssen und ich habe fast ein Jahr dafür gebraucht. Ich spreche 6 Sprachen, aber halt kein Ungarisch und meine mathematischen Systeme, wie ich so lache, audiovisuell, mathematisch, wie ich Sachen lerne, dieses System konnte ich bei dieser Judith nicht einsetzen. Ich war, ich glaube, 3-mal oder sogar 4-mal am Rande, den Theater anzurufen und sagen, ich schaff's nicht. Und dann meine Kollegin, die ich angerufen hat gesagt, du musst ein bisschen warten. Du wirst sehen, irgendwann kommt diese 5000er Puzzle zusammen und sie hatte recht. Mhm. Aber ich glaube, so glücklich wie ich war an dem Premierenabend, wo ich das tatsächlich dann gesungen habe, war es seit langem nicht rein professionell, weil ich musste so vieles auch in mir selber überwinden.
Wie schafft man das denn, dass man eine Sprache singt, die man gar nicht spricht?
monotones, melodisches Wiederholen, wie halt bei einem Text, den man jetzt vor Augen haben würde, und man muss das auswendig lernen. Also man versucht, entweder so oft zu wiederholen oder visuelle Assoziationen zu machen oder Geräusche von A, O's und St und Pr und ich weiß nicht was so zusammenstellen, dass man eine Morsus ABC hat, ja, wo man sagt, okay, das jetzt wird. Wir haben natürlich den Vorteil, dass die Musik uns sehr oft hilft, weil durch diesen Impuls hat man auch irgendwie den Impuls in der Sprache, aber es war eine von den schwierigsten in den letzten mindestens 10 Jahren, wo ich sage, das war eine Höllenarbeit.
Sie haben schon erwähnt, es gibt auch schon viele Termine für 2025. Worauf darf sich denn das Publikum besonders freuen?
Ich freue mich sehr, dass ich von allem im Mai 9 Liederabende habe in wirklich sehr verschiedenen Orten, London und Österreich und Deutschland und Spanien und so weiter und Frankreich, also wirklich sehr international, wo ich einen Teil des Programms tatsächlich nur lettische Lieder singen werde. Das habe ich diesen Sommer in Salzburg gemacht, im Festspielhaus, zum ersten Mal lettische Musik von einer Lettin in lettischer Sprache gesungen, also ein Nationalstolzmoment, und ich freue mich sehr, dass ich das nächste Jahr wieder jetzt auf breiteren Bühnen machen kann. Weil ich finde, dass natürlich durch die Vergangenheit, durch die Geschichte des Lettern okkupiert würde, würde sehr viel von unserer nationalen Identität unterdrückt, gelöscht, ignoriert, versteckt worden. Und ja, irgendwie fühle ich mich jetzt auch stark genug oder wichtig genug oder anerkannt genug, um zu sagen, jetzt statt immer nur Brahms oder Schumann oder Mahler oder Wagner oder sowas, jetzt will ich meine Musik singen, die natürlich sehr viel von deutscher Kultur beeinflusst wird oder dann auch von russischer. Lettland war immer sehr international, seit Jahrtausenden als Hansestadt natürlich sehr viel verbunden mit der Außerwelt. Und jetzt freue ich mich sehr, dass ja, ich kann jetzt auf Lettisch nicht nur in einem Ort, sondern in mehreren singen.
Die Frage zum Schluss.
Zum Abschluss habe ich eine sehr spezielle Frage an Sie. Wenn Sie Ihrem 16-jährigen Ich 3 Tipps mit auf den Weg geben könnten, welche wären das?
3 Tipps. Also eines würde wahrscheinlich sein, glaube an dich, weil du kannst mehr, als du tatsächlich glaubst, dass du kannst. Wähle besser aus, wem du vertraust. Und das Dritte, würde ich mal sagen, der Moralstand des Menschenseins darf und wird nicht sich verändern, auch wenn der Erfolg und Ruhm und ich weiß nicht was im Leben dazukommt. Weil ich glaube, das, was uns im Leben in der Nacht ruhig schlafen lässt, ist der Moralpegel, das wir in uns drinnen tragen. Und den habe ich nicht verloren. Und das würde ich ihr wahrscheinlich sagen, behalte das, weil das ist das, was macht dich zum besseren Menschen in egal welcher Situation.
Das Einfach-Machen-Motto.
Und ganz zum Schluss haben wir jetzt noch die Einfach-Machen-Karten. Ich habe es vorhin schon angekündigt.
Ah, hab Angst.
Keine Angst. Das sind jetzt Karten, Sie dürfen eine ziehen.
Ich ziehe immer die falsche. Genuss machen.
Genuss machen. Und zwar Genuss machen. Sorgen Sie für einen kleinen Genuss bei Ihren Freunden, zu Hause oder bei Ihren Arbeitskollegen und Kolleginnen. Wir freuen uns, wenn Sie uns davon vielleicht ein Bild schicken oder ein Video, das wir dann in dieser Woche, wo der Podcast erscheint, veröffentlichen werden.
Okay, gut. Also, doch einen ziemlich leichten erwischt.
Sehr gut. Ich sage vielen Dank für das spannende Gespräch und ich wünsche Ihnen alles, alles Gute mit allem, was Sie sich vorgenommen haben.
Vielen, vielen Dank. Habe mich sehr gefreut, da zu sein.